Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Ein neuer Deep Dive steht an, diesmal zum DSGVO-Modul. Vor über 3 Jahren haben wir es euch das erste Mal vorgestellt, aber es wird natürlich weiterentwickelt und daher schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer unter die Haube. Experte dafür ist Cornelius Weiß, Geschäftsführer bei Metaways. Moin Conny.
Moin, grüß dich Tanja.
So, mit dem DSGVO-Modul habe ich ja immer mal wieder meine Berührungspunkte. Was ich aber noch nie gemacht habe, ist das Ding ursprünglich einzurichten. Was muss man denn da machen? Also im Admin-Bereich irgendwas anknipsen oder kriegt man da plötzlich diesen neuen Reiter bei den Adressen oder was muss man machen?
Ja, wie so oft bei Tein kann Mensch ja wenig selbst machen, sondern ist angewiesen auf den lokalen Administrator oder diejenigen, die das alles einrichten. Und so ist es auch beim DSGVO-Modul. Das ist, wenn es da ist, ist es da. Dann kommt dieser Karteireiter im Adressbuch und auch in den Stammdaten hat es dann auch einige Einträge. Das ist ja über die Zeit mehr geworden. Genau, DSGVO ist erstmal eine Anwendung, die kein eigenes Hauptfenster hat, sondern die nur das, in Anführungsstrichen, nur das Adressbuch erweitert und deswegen dann im Admin-Bereich und in den Stammdaten konfigurierbar ist, sich aber dann ganz tief integriert, sowohl in das Adressbuch als auch in das E-Mail-Modul und jetzt in der aktuellsten Version, in der 2511 ist ja auch noch der Consent-Client dazugekommen, beziehungsweise nochmal stark überarbeitet worden. Und auch diese ganzen Themen rund um Legal Pages. Und das wird aus dem Admin heraus und aus dem Vorlagemodul, was auch in die 2511 reingekommen ist, haben wir noch gar nicht November. Genau, da wird das alles konfiguriert und da ist auch einiges zu tun. Und von daher, wenn du es dann nachher siehst, so in der einfachsten Form ist es ja, dass du das im Adressbuch siehst, wenn du Kontakte bearbeitest oder neu anlegst. Dafür musst du dann auch schon ein bisschen was konfiguriert werden, weil es ja in jeder Organisation unterschiedlich Gründe gibt, warum Daten verarbeitet werden.
Also zumindest die Stammdaten, die habe ich auch schon mal gesehen, wo ich dann irgendwie Verwendungszweck und Datenherkunft definieren kann. Aber ich glaube, bis ich dahin komme, muss auch im Admin-Bereich mal oder mein freundlicher Admin noch mal einiges machen. Also was?
Genau, also es muss auf alle Fälle, du musst ja auch für die Stammdaten freigegeben werden. Das ist typischerweise so, es gibt jemanden, der die technische Berechtigung hat, der arbeitet im Admin und gibt dann die Rechte weiter für die Leute, die fachlich berechtigt sind und die arbeiten dann in Stammdaten. Und in den Stammdaten kann man dann einstellen die Datenherkünfte und die Verwendungszwecke.
Gut.
Während jetzt, ich muss gerade ein bisschen überlegen, ja. in der neuesten Version ist ja so, dass diese ganzen Legal Pages dazugekommen sind. Die werden, also da geht es darum, dass ich das Impressum, die Datenschutzhinweise, Datenverarbeitungshinweise, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, also es gibt irgendwie so einen 3- oder 4-Klang und Kontaktdaten, die werden jetzt auch dann ausgespielt von Tein. Sprich, immer wenn ich auf irgendeine Public Page komme, dann wird das jetzt auch eingeblendet. Weil das ja für Public Pages, wenn also irgendjemand, der nicht hinterm Login ist, sondern das anderweitig erreicht, dann ist es rechtlich bindend, dass es diese Pages gibt. Und die können jetzt auch direkt in Tein selbst eingerichtet werden. Und wir kommen da mit irgendeinem Standard daher, zum Beispiel mit dem Standard Impressum, mit einem Text aus dem, ich weiß gar nicht, wo wir den her haben, aus dem Impressumsgenerator. Und damit da was Sinnvolles drinsteht, kann man dann in der Konfiguration benennen, welcher Kontakt aus dem Adressbuch repräsentiert die Installation als solche, welcher Adressbucheintrag repräsentiert den inhaltlich Verantwortlichen, welcher Kontakt repräsentiert die Datenaufsichtsbehörde, welcher Kontakt repräsentiert den Datenschützer. Und jetzt habe ich bestimmt noch irgendetwas vergessen. Ich glaube, den Hoster muss man auch benennen. Und wie lange sind eigentlich unsere Vorhaltezeiten von den Logs? Solche Dinge werden dann in der Konfiguration eingestellt. Das wird tatsächlich technisch im Admin gemacht. Das wird dann, muss man quasi einmal dem technischen Administrator sagen, welche Konfiguration dahinterlegt werden muss. Und dann werden diese ganzen Legal Pages sozusagen aus dem Standard erzeugt. Und wenn man dann feststellt, das ist für mich aber nicht adäquat, weil ich habe aus regulatorischen Gründen andere Anfordernisse als dieses absolute Standardimpressum beispielsweise, dann kann man das in diesen, wie heißt er auf Deutsch, Vorlageneditor in den Stammdaten alles anpassen.
Das ist schon mal eine ganze Menge Vorarbeit für so einen letztlich kleinen Reiter, der den Usenden dann gezeigt wird.
Ja, genau. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Folge über Daten, über das DSGVO-Modul gemacht haben.
Ja, vor 3 Jahren, im Juni
Ah.
2023. Ich habe extra nochmal nachgeguckt.
Okay. Da hat sich natürlich einiges getan. Und einerseits, ja, es gibt diesen kleinen Karteireiter nach wie vor, der, das ist auch ein Spoiler, sich auch noch weiterentwickeln wird. Also der zurzeit wieder ganz heftig in der Konzeption ist, weil nachdem die DSGVO quasi gesetzlich verankert und wir alle ein bisschen besser verstehen, wie es gelebt wird und was das alles bedeutet, haben sich jetzt auch die Anforderungen weiterentwickelt und von daher wird auch an diesem Reiter jetzt nochmal sich viel tun. Aber abgesehen davon ist ja das ganze Thema Mass-Mailing oder Serien-Mails, ist glaube ich die deutsche Übersetzung und das freundlichere Wort. Das hat sich ja in den letzten 3 Jahren extrem entwickelt und von daher haben sich da auch die Bereiche in den Stammdaten und der Konfiguration und überall auch weiterentwickelt. Es ist also nicht mehr nur dieser kleine Karteireiter.
Aber apropos kleiner Reiter, da ist ein neuer kleiner unscheinbarer Button hinzugekommen, der heißt Einwilligung anfragen. Den habe ich gerade neulich das erste Mal geklickt und da kommt man auch schon wieder auf seine Legal-Seite, wo man einfach Dinge schon mal machen kann, richtig?
Ja, das stimmt. Und jetzt bist du diejenige, die über die Zukunft redet, weil ich glaube, das ist
Upsi.
es ist nur eine Entwicklungsversion drinne, und kommt dann offiziell in diesem November mit in die Upstream-Version rein. Genau, Einwilligung anfragen heißt du, also das ist ja nach wie vor auch Jahre nachdem die DSGVO gesetzlich in Kraft ist, so dass es trotzdem ich ganz viele Kontakte habe, wo ich nicht so genau weiß, warum habe ich die, weil die aus dem Bestand kommen oder weil ich die irgendwo hergekriegt habe und nicht, darf ich die jetzt verarbeiten oder nicht. Und das Sicherste, was dir passieren kann, ist, wenn du einfach mal nachfragst, darf ich das? Es gibt natürlich noch andere Gründe, warum ich Daten verarbeiten darf, jenseits der Einwilligung. Das ist auch das, woran wir jetzt weiterentwickeln, da mehr Sicherheit reinzubekommen. Und auch Daten zu verarbeiten, für keine Einwilligung brauche, trotzdem zu wissen, warum ich die verarbeite. Aber wenn ich jetzt der sicherste aller Ansätze ist, ich frage mal nach. Und dafür ist dieser Knopf da reingekommen, dass ich sage, ich frage mal nach. Und dann geht das kannst du entweder einzeln machen, dann geht ein E-Mail-Dialog auf, wo du dem oder derjenigen schreiben kannst. Da ist ein Platzhalter drin, da wird also schon mal der Name und ein paar Sachen automatisch eingefügt. Da könntest du im Template-Editor, könntest du diese Mail auch wieder weiter bearbeiten und könntest noch viel mehr eintragen, wenn du beispielsweise der Person schon mal sagen wolltest, was habe ich denn an Daten über dich? Aber so im Standard, den wir ausliefern, ist das erstmal nur, glaube ich, steht der Name drin. Und kannst lieb anfragen und sagen, ey, ich bin mir unsicher, interessiert dich unsere Daten, die wir dir schicken oder wie auch immer überhaupt und klick doch mal hier, kannst du deine Einwilligung selbst bearbeiten, ob du nach wie vor mit uns Kontakt bleiben willst, zu welchen Themen wir dich ansprechen dürfen und wo nicht. Du kannst es auch massenhaft machen. Wenn du es massenhaft machst, dann kriegt auch wieder jeder seine einzelne Mail und dann werden diese Platzhalter halt, jeder kriegt seine einzelne, wo diese Platzhalter ersetzt werden. Ich weiß gar nicht, denke mal, vor 3 Jahren hatten wir das auch alles noch nicht. Das ist ja auch mit reingekommen in diese DSGVO-Erweiterung zum Thema Serienmails, dass ich in den Mails Platzhaltern haben kann, die dann nachher ersetzt werden und jeder kriegt seine eigene Mail.
Ich glaube, die sind sogar noch relativ neu. Ich weiß gar nicht, ob die schon in der aktuellen Version drin sind oder ob man da auf die 2026.11 warten muss.
Das weiß ich auch nicht auswendig.
Ich
Ich
glaube, wir
glaube, wir
spoilern
haben
hier
jetzt
gerade
schon.
mal wieder fleißig die nächste Version.
Das mag sein, aber ich weiß es auch nicht sicher. Aber es hat sich sehr, also genau, wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel an dieser Ecke rumentwickelt. Ich glaube, es ist schon auch ein ganz guter Satz von dem Zeug ist in die 2511 reingegangen. Ich versuche das gerade, ich denke jetzt laut. Ich denke mal laut, dass die Anwendung Dienstplanung auch in die 25 offiziell reingekommen ist.
Ja,
Und
da bin ich mir auch ziemlich sicher.
für die Dienstplanung mussten wir auch sehr viel noch an diesen Platzhaltern machen. Und von daher glaube ich, die Platzhalter als solche, zumindest die Möglichkeit, dass die schon alle in die 2511 sind. Es kann sein, dass wir noch keine Standard-Templates in der 2511 ausgeliefert haben, dass das dann eher ein Expertenthema in der 2511 ist, das auch richtig zu verwenden.
Okay, jetzt hast du mir schon mal eine kleine Sorge genommen, nämlich man hat irgendwie, was weiß ich, seine tausenden Adressen und stellt jetzt klickt das DSGVO-Modul aktiv und plötzlich muss man den sagen, ey, wo kommst denn du her? Welche Datenherkunft hat diese Adresse? Das kann man auch wirklich dann stapelverarbeiten. Nicht nur über die Einwilligung, sondern auch irgendwie, was weiß ich, habe ich halt schon ewig oder so. Geht das? Oder muss man wirklich jede einzelne Adresse einmal anklicken?
Da bin ich gerade überfragt, ich weiß es gar
Ja,
nicht.
erwischt.
Weiß ich tatsächlich nicht. Ausprobieren, viele Kontakte markieren, gucken, was das DSGVO dazu sagt. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ich würde fast schätzen, dass wir das nicht zulassen, weil es geht ja, du kannst ja, also was du machen kannst, ist die Leute massenweise dazu auffordern, ihre Einwilligung zu geben. Aber weil ja auch Double Opt-in und so weiter gesetzlich gefordert ist, glaube ich, ich weiß nicht mal, ob wir das zulassen, dass du überhaupt für Leute eine Einwilligung einfügst. Das weißt du vielleicht sogar besser als ich.
Ich
Nee,
will
ich
das
glaube, wir lassen
vielleicht
das
gar
zu.
nicht
Es
mal
ist
so zugeben.
Im Zweifel ist es, nee, ich glaube, wir lassen es zu, weil die Einwilligung kann ja auch über einen Postweg oder anders kommen. Es kann sein, dass es eine Config-Option ist. Ich weiß, wir haben einen Kunden, der an der Stelle auch viel rumgemacht hat, für seine Newsletter-Anmeldung, der dann unbedingt wollte, dass es händisch nachher vom Datenpflegeteam eingegeben wird. Und von daher, wir lassen das wohl manuell zu. Ich bin mir unsicher, ob massenhaft. Aber die eigentliche Idee, die wir ja verfolgen, ist, dass die Leute das selbst machen. Sprich, du kriegst einen Link, dann kommt unser, auf Deutsch heißt der Consent Client, auf Englisch heißt der Consent Client, auf Deutsch hat das Wording sich geändert über die Zeit. Ich glaube, zurzeit heißt der Einwilligungszentrum oder sowas. Und da sollen die Leute das einfach selbst machen. Dort sehen die, welche Verwendungszwecke es gibt oder die für sie freigeschaltet sind. Das hat sich ja auch, wenn man sind im Deep Dive, darf ich alles erzählen. Ne?
Ja.
Also, du kannst eine ganze Reihe von Einwilligungen, ha von Verwendungszwecken haben. Du kannst pro Verwendungszweck auch konfigurieren, ob das ein Verwendungszweck ist, für den ich mich selbst registrieren oder verwalten kann. Oder ob das einer ist, den ich nur, wenn ich ihn schon habe, auch verwalten kann. Also das ist sehr feingranular geworden. Auf alle Fälle, die Leute kommen in dieses Einwilligungscenter und sehen, welche Verwendungszwecke für sie zur Verfügung stehen und sehen auch, wann sie bereits zugestimmt haben oder wann sie abgelehnt haben oder auch, ob es noch Verwendungszwecke gibt, für die sie noch gar keine Entscheidung getroffen haben. Und das ist eigentlich unsere primäre Idee, so sollte es verwendet werden. Und man kann dann auch sagen, ich möchte überhaupt nicht kontaktiert werden. Das ist genau auch, glaube ich, in diesem Einwilligungszentrum neu. dass ich das nicht pro Verwendungszweck machen muss. So, aber eigentlich ist es so gedacht, die Leute sollen das selbst machen. Das erfüllt dann auch das Kriterium Double Opt-in. Und dann wirklich, was die Intention, was der Wille dieser Leute ist. Und deswegen auch die massenhaft kann ich die Leute darum bitten, ihre Einwilligung zu geben.
Das ist jetzt einmal der Verwendungszweck, aber wir haben ja noch diesen zweiten Punkt, den man bei jeder neuen Adresse oder bei jeder Bearbeitung auch einer Adresse kriegt man dann die Datenherkunft auch nochmal, dass man da irgendwas ausfüllen muss. Welche Bedeutung hat das dann insgesamt in diesem Gewirke?
Na, gesetzlich ist es so, dass der Gesetzgeber fordert, dass ich sagen kann, wo habe ich die Daten her. Deswegen bieten wir das an. Und es ist ja so, das kann ich auch, es gibt eine Vorauswahl. Ich kann da aber auch alles Mögliche reinschreiben. Also wenn ich sage, ich hatte eine Vision und dort sind mir die Daten zuteil geworden, auch das könnte ich in das Feld reinschreiben. Es macht den Eindruck, als würde jetzt einige Jahre nachdem die DSGVO in Kraft ist, das Thema nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wurde. Erstmal Punkt. Es ist zurzeit, also, aber weil es halt gesetzlich gefordert ist, werden wir die Möglichkeit wohl auch in der nächsten Version drinne lassen. Vielleicht besser vorbelegen, vielleicht weniger prominent. Einfach aus der Praxis aus, auch weil unsere, das, was wir so wissen, was die lieben, was am Markt sich in anderen Softwareprodukten tut, das ist einfach kein großes Thema geworden. Aber weil es halt trotzdem, das hilft ja nichts, es steht ja nun mal so im Gesetz drinne und deswegen führen wir das mit und geben die Möglichkeit, dass ich nachher wirklich zu jedem, wir nennen das Datum, also zu jedem Datenfeld wirklich nachhalten kann, wo habe ich diese Information her.
Ich denke mal, das dürfte vor allen Dingen für Menschen, die Werbung machen, auch durchaus dann von Relevanz sein. Auf was weiß ich, das habe ich bei Promo-Aktion XY gekriegt und das war unser Preisausschreiben und daher kommen die. Aber jetzt so in unserem täglichen Geschäft eher weniger.
Ja, genau. Also ich finde, wenn man darüber nachdenkt, ist es überhaupt gar nicht verkehrt, dass man sagt, ach, das weiß ich von der Visitenkarte oder das hat die Person mir gesagt, dass es irgendwie richtig notwendig ist, das nachzuhalten, wenn ich die Daten irgendwo gekauft habe. Oder auch wenn ich die Möglichkeit zur Dateneingabe gegeben habe auf irgendeiner Webseite und das über APIs reinkommt, dass ich dann dieses Feld fülle. Das finde ich, hört sich relativ logisch an. Das ist aber viele Leute, die davor sitzen. Und die sagen, ach guck mal, hier ist ein Tippfehler im Namen und ich korrigiere den schnell. Und dann fragen die sich, was gebe ich jetzt bei Datenherkunft ein? Ja, dass das auch ein bisschen nervig ist, das verstehe ich. So. Mehr kann ich gar nicht zu sagen.
Jetzt haben wir schon einiges abgearbeitet. Was habe ich denn jetzt noch so komplett übersehen, wo du denkst, Tanja, das musst du doch merken, das ist wichtig.
Ich glaube, eine Kleinigkeit, die auch dazu gekommen ist, ich glaube, relativ in der Nähe von diesem Einwilligung-Anfragen-Knopf ist aber tatsächlich auch in der veröffentlichten Version, dass ich also sagen kann, bis wann ich die Daten haben möchte und dann werden sie automatisch vom System gelöscht. Das ist bestimmt jedenfalls nach unserem letzten Mal drüber sprechen dazu gekommen. Ja, und dann glaube ich, dass tatsächlich dieses ganze Thema Serienmails, das hat auch viele Iterationen in den letzten Jahren erfahren. Da könnte man noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, was da so der aktuelle Stand der Dinge ist.
Wir haben da auch schon mal über Massenmails oder Serienmails, wie sie mittlerweile heißen, durchaus gesprochen. Aber da hat sich ja wirklich immer mal wieder was getan. Also schon alleine, wenn ich so jetzt die HTML-Vorlagen sehe, die sehen völlig anders aus als vor 1,5 Jahren. Also da ist viel passiert.
Ah, okay, aber das heißt, wir haben schon irgendeinen Podcast gemacht über Serienmails, also
Ja,
nicht explizit
das
über
haben wir.
DSGVO, sondern über Serienmails. Okay, gut. Ja, also da hat sich, glaube ich, auch in den letzten Monaten nochmal einiges getan, aber im Wesentlichen die Benutzerfreundlichkeit erhöht an diesen Dialogen. Deep Dive-mäßig kann man ja dazu sagen, wir haben die Entscheidung getroffen, wenn du DSG, also du kannst Serienmails schreiben mit DSGVO-Unterstützung oder du kannst sagen, nee, ich mache das wie King Kong selbst. Das hat vorher hatten wir noch so ein paar Grautöne dazwischen, die wir aber weggestrichen haben. Also bis jetzt, wenn du eine neue Serienmail
Ich
anfängst,
werde nach Dingen
quasi
gefragt,
beantwortest
ja.
du. Genau, so. Und entweder du gehst durch einen geführten Prozess und wenn du das machst, dann bist du dir auch sicher, dass du die DSGVO-Unterstützung verwendet hast und dass du damit auch etwas tust, was DSGVO-mäßig abgedeckt ist. Oder du sagst halt, das will ich nicht und dann kannst du trotzdem eine Serienmail schreiben, auch mit diesen Platzhaltern und so weiter. Dann bist du aber nicht, nutzt du nicht die Unterstützung des DSGVO-Moduls. Dass wir das zulassen, hat natürlich damit zu tun, dass man seine Software auch so verwenden sollen kann, wie man das möchte. Und auch, was dann Zukunftsthema wäre, dass wir zurzeit, immer wenn wir über DSGVO sprechen, sprechen wir über Einwilligungen. Aber nicht darüber, dass es noch andere Gründe der Datenverarbeitung gibt, die einfach nicht Einwilligung heißen. Und damit ein Mensch das auch tun kann, kann man halt auch das DSGVO-Modul erst zur Seite lassen. Das wird sich wohl in den nächsten Versionen ändern, wenn wir dann auch die Datenverarbeitung aus den anderen Gründen besser unterstützen.
Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen erzählen, ich brauche, glaube ich, keine DSGVO-Unterstützung, wenn ich eine Massenmail an meine KollegInnen schreibe. Von daher, da knipse ich das dann regelmäßig alles aus. Die sollen
Das
sich da auch
stimmt.
nicht
Ja, jetzt muss ich gerade nochmal, jetzt bin ich gerade ein bisschen zu weit weg vom Thema, aber es wird einen gesetzlichen Grund dafür geben, dass man mit seinen Kollegen schreiben darf, auch
abmelden. Ja.
massenhaft. Vermutlich. Ja, genau. So, dann geht es also, damit das auch mal gesagt wird, im Deep Dive, also dann überlege ich, dann sage ich halt, zu welchem Zweck schreibe ich jetzt diese Serienmail? Und dann kann ich dem System auch sagen, also ohne dass ich irgendeine Empfängerauswahl bis jetzt getroffen habe, alle Leute, die ich im System habe, die diesen Zweck zugestimmt haben, die packen mir jetzt automatisch in die Empfängerschaft rein. Und das hat sich jetzt halt auch geändert. Wenn ich DSGVO-Unterstützung verwende, dann kann ich auch nur denen schreiben. Wenn ich vorher schon irgendwie, ich kann auch eine Vorauswahl an, kann schon irgendwie, keine Ahnung, aus einer Vorlage schon irgendwie ein paar hundert Empfänger haben. Wenn ich dann aber sage, so, das soll eine Serienmail werden und einen Verwendungszweck auswähle, dann informiert mich das System freundlich, wen es jetzt auch aus der Empfängerschaft ausschließt, weil da einfach keine Zustimmung vorliegt. Und die Dialoge haben sich ein bisschen geändert. Wir brauchten da ein paar Iterationen, weil wir immer wieder Rückmeldungen gekriegt haben, dass die Nutzenden schreibt irgendwie, die ist kompliziert und die Sätze mit zu vielen Kommas und zu viele Optionen. Und das hat, ich finde, mittlerweile sind die eigentlich wirklich ganz verständlich und auch kürzer in den Texten geworden. Ja, kann man ganz nett eine seine Serienmail mit verfassen.
Was mir neulich das erste Mal aufgefallen ist, ist, dass auch Menschen, die man dann anschreibt und die noch überhaupt keinen Verwendungszweck hinterlegt haben, weil die gerade neu im System sind und man das einfach mal beim Anlegen vergessen hat, dann werden die auch rausgeschmissen einfach. Das finde ich gut. Dann weiß man nochmal, da muss ich nochmal hin zu der Adresse, muss da nochmal ein bisschen nacharbeiten.
Genau, oder kannst die Einwilligung anfordern.
Genau.
genau. Oder du sagst halt, ich gehe in den Django-Modus und schreib's trotzdem. Auch dann kriegen die einen Link zu ihrem Consent-Client. Also so, das wäre quasi die Möglichkeit, wenn das rechtlich die Situation hergibt, könntest du die auch in die Empfängerschaft reinnehmen. Und dann können die quasi nach dem Empfang nochmal ihre Optionen bearbeiten. Ja, und das haben wir jetzt auch nicht explizit gesagt. Also auch wenn ich jetzt Serienmails schreibe, dann kommen wir mit schönen Vorlagen daher. Also ist irgendwie oben mein Company-Logo drüber und unten drunter sind dann auch nochmal die ganzen Links zum Impressum, die Datenschutzhinweise und so weiter und so fort. Und deswegen kann ich auch nur Serienmails verfassen, wenn das alles richtig konfiguriert ist. Es gibt also eine Konfiguration, die da heißt, oh, Name vergessen, öffentliche, warte, ich glaube, es heißt öffentliche Seiten aktivieren. Und wenn ich dies mache, dann bestätige ich damit, dass ich quasi auch die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen habe. Weil wenn ich, ansonsten würde ich irgendwie mit Musterimpressum und wo vielleicht noch die Daten fehlen, vielleicht öffentliche Seiten anbieten und auch E-Mails sind öffentliche Seiten, weil die ja in die weite Welt hinausgehen. Und um sicher zu sein, dass da nicht irgendein Abmahnanwalt um die Ecke kommt, weil das jetzt hinter einem Schalter in der Version, dass das erst alles verfügbar ist, wenn ich es eingerichtet habe.
Ja, man will ja auch nicht irgendwelche Daten durch die Gegend schicken, sondern man möchte da schon ganz gerne, dass das im eigenen System landet, alles.
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu wirr, aber ich glaube, wir haben jetzt grob den, sind aber diesen ganzen Funktionsumfang, der jetzt über das DSGVO-Modul, was ja auch eine Lizenzoption ist, meine ich, hilf mir,
Nö,
reinkommt, ne?
das dürfen wir alle fröhlich so einrichten.
Ah, okay, na gut. Dann verbirgt sich das hinter dem Haken DSGVO-Modul, alle diese Funktionen.
Ja, wenn es einmal eingerichtet ist, so zum Arbeiten, finde ich das durchaus praktisch, weil ich meine, ich hänge im Marketing rum und ja, Marketing versendet viele, viele E-Mails und auch gerne an viele, viele Menschen. Von daher ist das für uns sehr praktisch.
Sollen wir noch ein bisschen über die Zukunft reden? Da könnte ich
Ja.
zumindest zurzeit einigermaßen Rede und Antwort stehen, weil wir da heavy in der Konzeption sind.
Schieß los.
Ja, genau. Also es geht so in zwei Richtungen weiter mit dem Modul. Die eine Richtung ist, dass wir, wie schon angedeutet, nicht nur den Verwendungszweck nachhalten, sondern auch den Grund, warum ich die Daten verarbeite. Und die Gründe, warum ich die Daten verarbeiten darf, sind in der DSGVO gesetzmäßig sehr deutlich verankert. Ich darf zum Beispiel mit deinen Daten arbeiten, egal ob du das willst oder nicht, wenn es um dein Leib und Leben geht. Ich darf auch mit deinen Daten arbeiten, wenn es um Vertragserfüllung geht. Ich darf mit deinen Daten arbeiten, wenn das ein öffentliches Interesse dahinter steht. Und das alles werden wir dann nachhalten. Und da gibt es dann aber auch die Kombinationen, dass ich zu manchem Zweck, also es gibt dann so solche Kombinationen zwischen Grund und Zweck. Also wenn ich zum Beispiel, es gibt manche, es gibt, weil du eine Person des öffentlichen Interesses bist, darf ich deine Daten aus dem Zweck weiterverarbeiten. Aber nicht zu jedem. Ich darf die nicht dazu verwenden, um dich zu stalken oder so. Also gibt da eine feine Nuance zwischen Gründen und Zwecken. Und dann auch die Frage, welche Daten? Und das ist dann auch was, es ist quasi eine zweite Stoßrichtung, in die es dann gehen wird, dass wir je nach Grund und Zweck auch nachhalten, welche deiner Daten dafür da sind. Und sollte sich für irgendein eins deiner Daten, sagen wir mal deine private Telefonnummer, kein Grund der Verarbeitung mehr finden lassen, weil die alle abgelaufen, ach so, und das Ganze auch mit zeitlicher Begrenzung. Das gibt es ja jetzt bei den Zwecken auch schon, dass es zumindest ein Widerrufsdatum gibt. Aber in Zukunft soll das so sein, dass ich auch sage, zum Beispiel könnte das so sein, du bist in einer Partei, in ein öffentliches Amt gewählt. Das heißt also, solange du die Vorsitzende der Blablabla-Partei bist, ich glaube, es gibt Blabla, ne? Also, egal, ich meinte das jetzt nicht so. So lange können wir die Daten für dies und das verwenden. Wir wissen jetzt aber schon, wann deine Wahlperiode endet, können wir schon das Ablaufdatum dran schreiben. Und wenn die dann überschritten ist, dann wird ein gewisser Teil der Daten, verlieren wir also den Grund, die zu verarbeiten, Und wenn wir auch keinen anderen Grund dafür haben, ein anderer Grund könnte auch deine explizite Einwilligung sein oder könnte sein, dass wir damit dein Leib und Leben schützen oder was auch immer, also anderen offiziellen Grund. Und wenn sich also kein Grund mehr anbietet, diese Daten zu verarbeiten, dann löschen wir sie automatisch aus dem System. Und wenn sich überhaupt gar kein Grund mehr dafür gibt, dass wir dich überhaupt kennen, dann löschen wir dich halt komplett aus dem System raus. Das ist sozusagen, das sind die Richtungen, in die wir zurzeit konzeptionieren. Und das geht dann auch noch ein bisschen rein, auch in Adressbuchgruppen, Rollen, wie heißt das in Deutsch, Gruppenfunktionen. Das spielt halt alles irgendwie zusammen. Also wenn du jetzt in der Partei so und so die Vorsitzende geworden bist, dann können wir das ja nachhalten. Auch in unserem Gruppenmodul können wir sagen, es gibt die Gruppenfunktion erste Vorsitzende, die dann auch wieder ein Ablaufdatum kriegt, wo wir gerade dran sind. Und auch da könnten wir dann sagen, mit welchen deiner Daten bist du denn die erste Vorsitzende? Weil du vielleicht als erste Vorsitzende sagst, ich habe ein Telefon in meinem grünen Zimmer. Und wenn ich in Funktion als erste Vorsitzende der sowieso Partei angerufen werde, dann möchte ich da angerufen werden. Aber ansonsten, wenn es um Leib und Leben geht, dann habt ihr meine Handynummer und könnt mich auch da anrufen. Also auch die, ich hoffe, das ist jetzt so kompakt rübergekommen, geht also in die Richtung einerseits Verwendungszwecke, aber auch Gruppenfunktionen rein, wo ich nachhalten kann, wie lange und auch mit welchen Daten ich da drin hänge. Das mal so gespoilert, das ist nicht ganz unkompliziert und zurzeit heavy in Konzeption, aber in diese Richtung wird es weitergehen, dass ich also in Zukunft DSGVO nicht nur die freiwillige und explizite Einwilligung nachhalte, sondern die ganzen gesetzlichen Gründe, warum ich mit den Daten unterwegs bin.
Ablaufdatum finde ich spannend. Also, dass in Teilen Daten automatisch gelöscht werden, das ist auch komplett neu, oder? Ich meine, das fällt mir jetzt gerade keine andere Anwendung ein, die das schon mal genutzt hätte.
Ja, ich glaube aber, wir haben es im DSGVO-Modul jetzt tatsächlich auch schon seit ein paar Monaten drin, dass wir zumindest Kontakte automatisch löschen, wenn die ihr Verfallsdatum erreicht haben. Und sind auch gerade, glaube ich, just dieser Stunden und Tage in der Umsetzung, dass wir zumindest auch historisches Ablaufdatum setzen können. Also normalerweise ist es jetzt so, dass wenn du irgendwas in Teilen löscht, dann geht das ja ins Archiv und das wird, glaube ich, standardmäßig 10 Jahre aufbehalten. Und das wird jetzt auch dynamisiert, weil wir festgestellt haben, es gibt Daten, die entweder länger oder auch kurzlebiger sind, wo man sagt, wenn ich das jetzt lösche, dann muss das aber wirklich innerhalb von 6 Wochen restlos weg sein, auch aus allen Archiven. Das ist ja auch eine Forderung der DSGVO. Und das findet sich gerade jetzt in Umsetzung, dass wir dann auch sagen können, etwas mit einer Frist von 6 Wochen in die Löschung geben.
Spannend. Gut, damit haben wir auch unsere halbe Stunde schon wieder voll. Von daher beenden wir diese Episode des Tind Podcasts. Wir danken euch fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Ihr kennt das alle schon. Wir sagen auf jeden Fall bis bald und tschüss.
Mach's gut, Tanja.